Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter mit
Marc Baumeister
und Tobias Wolfhanger. Und wir haben heute wieder einen besonderen Gast bei uns, der uns auch schon seit der ersten Stunde hört, wie wir vernommen haben. Und wir wollen heute über ein ganz spezielles Thema reden. Es geht unter anderem auch um das Thema Homeoffice, was natürlich eine Entwicklung gemacht hat jetzt durch die Corona-Krise, die sehr relevant ist. Und da haben wir uns einen Experten eingeladen und wir freuen uns sehr, lieber Holger Meuler, dass du bei uns bist heute.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin.
Ja, wir haben schon ein bisschen vordiskutiert, was wir heute alles reden wollen. Wir haben auch schon viel diskutiert, aber dass wir heute nicht reden werden, vielleicht mal dann in einer anderen Sendung nochmal. Also der Holger ist immer ein guter Gesprächspartner. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zu dir was erzählen, also wo du herkommst, welche Gewerkschaft und warum auch du, also wir wissen, dass du der Experte bist, aber warum auch du der Experte für Homeoffice und für die Themen auch bist.
Naja, mein Name hast du ja schon gesagt, Holger Meuler. Ich arbeite bei der Gewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz und im Saarland und bin dort im Fachbereich Telekommunikation IT und betreue Beschäftigte, Betriebsräte, die genau in diesem Bereich unterwegs sind und nicht erst seit Corona, aber spätestens seit Corona ist das Thema mobiles Arbeiten, Mobile Work oder Homeoffice, Telearbeit halt eben richtig aufgepoppt und aber auch davor war es schon Thema. Und dazu bin ich noch zertifizierter Datenschutzbeauftragter. Das heißt also, das zweite Thema, was dort mit einschwingt, nämlich das Thema des Datenschutzes, ist ebenfalls noch ein Steckenpferd von mir.
Okay, also Datenschutz wollen wir heute auf jeden Fall auch drüber reden, weil wir wissen, viele Hörerinnen und Hörer haben da ganz explizite Fragen, auch zum Beispiel zur Nutzung von WhatsApp, da werden wir später nochmal drauf eingehen.
Zu was?
WhatsApp? Reden wir nachher drüber. Vielleicht erstmal, da kam schon der Saarländer raus, vielleicht erstmal reden wir über das Thema Homeoffice allgemein. Das hat sich jetzt ja durch Corona extrem, wir haben einen Quantensprung in der Digitalisierung gemacht, das kann man ja das schon stimmt. So sagen. Innerhalb von 4 Wochen ging da auf einmal einiges, wozu auch Gewerkschaften jahrelang verhandelt haben, wann mal eine Videokonferenz machen darf und so weiter. Vielleicht kannst du aber zum Einstieg mal kurz nochmal sagen, was bedeutet eigentlich Homeoffice und was sind auch Unterschiede? Weil ich glaube, es heißt ja nicht Homeoffice, ich sitze jetzt zu Hause auf der Couch mit dem Laptop und mit dem Handy, sondern da ist ja doch durchaus noch eine andere Komponente mit dabei, Holger.
Ja, das ist aber leider genau das Thema, dass man genau das mittlerweile als Homeoffice versteht. Das lohnt sich halt eben mal anzugucken, wo das Ganze auch herkommt. Wie du schon gesagt hast, die Corona-Krise hat das Thema der Digitalisierung nochmal also explosionsartig transportiert. Und genau in dem Bereich sind dann auch die Dinge hochgepoppt. Wenn man sich aber anschaut, wir haben schon in den 90er Jahren Tarifverträge zum Thema Telearbeit bzw. Teleheimarbeit abgeschlossen. Super sperriger Begriff. Es ist auch gesetzlich geregelt, was das Thema Telearbeit anbelangt. Und das ist halt eben so ein Punkt, der in den letzten Jahren dann auch im Zuge der Digitalisierung nochmal verstärkt diskutiert wurde, inwieweit denn diese Telearbeit mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Klammer auf, das funktioniert nicht, Klammer zu, halt zu schaffen ist. Ja, so. Dagegen wehren sich aber viele. Und nicht nur die Arbeitgeber wehren sich dagegen, sondern auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wehren sich dagegen. Denn wenn ich dieses Thema der Telearbeit nehme, also sprich Homeoffice, das ist nämlich nichts anderes, ein Arbeiten von zu Hause aus, das heißt also, ich bin ortsabhängig, aber nicht am Arbeitsplatz, an der Regelarbeitsstelle, sondern zu Hause. Und dort wird dann auch ein Arbeitsplatz eingerichtet. Das ist das A und O. Entsprechend den Arbeitsschutzvorschriften, entsprechend der Arbeitsstättenverordnung, mit einem entsprechenden Zugangsrecht und Mitbestimmungsrecht, wenn es denn einen Betriebsrat gibt, weil das halt eben alles dazugehört. So, das bedeutet auch, der Arbeitgeber zahlt für die Einrichtung dieses Telearbeitsplatzes, dieses Homeoffice-Arbeitsplatzes.
So. Ich hätte mal eine Frage. Du sagst, der Arbeitgeber zahlt das dann, ne? Wir haben das jetzt zum Beispiel erlebt. in der Hotellerie, dass Beschäftigte, die in der Verwaltung arbeiten, jetzt im Prinzip ihre Arbeit von zu Hause aus gemacht haben, Bestellungen und Buchungen vorgenommen haben. Gilt das auch für die, dass der Arbeitgeber das zahlen muss oder nur, wenn es im Prinzip so eine Vereinbarung überhaupt gibt?
Ja, jetzt kommen wir genau an den Punkt von Corona und das ist halt eben ausschlaggebend. Da reden wir schon nicht mehr um das Thema Homeoffice, sondern wir reden davon, dass die Arbeitgeber im Endeffekt mobiles Arbeiten erlaubt haben, letztendlich ungeregelt, gesetzlich nicht gefasst. Klar ist, mobiles Arbeiten heißt, ich kann ortsunabhängig meine Arbeit erledigen, indem ich mich mit einem entsprechenden Endgerät und einer mobilen Datenverbindung einwähle in mein Mailprogramm oder auf meine Serverfarm, auf meine Laufwerke oder ähnliches, um dort halt eben meine Arbeit zu erledigen. So, das kann ich von überall tun, ob ich dabei jetzt zu Hause auf der Couch sitze oder irgendwo im Café oder in der Bahn sitze und dort meine Arbeit erledige. Entsprechend ist, ich kann mit mobilen Endgeräten genau das tun. Und das ist halt eben jetzt die Krux an der Sache, weil Arbeitgeber sich scheuen, Geld in die Hand zu nehmen, um den Arbeitsplatz, Homeoffice, halt eben einzurichten. Beschäftigte aber auch nicht wollen, dass plötzlich jetzt ein Bereich bei ihnen zu Hause existiert, wo der Arbeitgeber ein Zugangsrecht hat. Verständlich. Und nehmen sozusagen jetzt diese Mobile Work, mobile Arbeit mit und sagen, ja super. Das Problem, was ich und auch andere dabei sehen, ist natürlich, dass das Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit überhaupt nicht gewährleistet ist. Denn es ist halt eben schon ein Unterschied, ob ich mit einem Laptop mit einer Diagonale von 13 Zoll arbeite oder ob ich einen großen Monitor habe, der entsprechend auch auf die Lichtverhältnisse angepasst ist, mit einer externen Tastatur, Maus und ähnlichem. Und wenn ich dann 8 Stunden in einem Buchungsprogramm arbeiten soll, dann ist das am Laptop mit Sicherheit nicht fördernd für das Thema der Muskel-Skelett-Erkrankungen, die in den letzten Jahren durch Bildschirmarbeit nachweislich gestiegen sind.
Okay, das heißt, also wir halten fest, viele, die denken, sie würden Homeoffice machen, machen eigentlich nur mobiles Arbeiten. Also es ist auch
von zu Hause aus.
Von zu Hause aus, aber es ist eigentlich nur mobiles Arbeiten, weil sie genau. Könnten es auch, keine Ahnung, McDonald's um die Ecke im WLAN machen, theoretisch.
Ja, es gibt da bessere Plätze.
Es gibt aber bessere Plätze. immerhin im Bund der Systemgastronomie
genau.
Mit dabei. Okay, jetzt ist ja dann die spannende Frage, was macht denn Homeoffice tatsächlich aus? Du hast jetzt schon gesagt, Mitbestimmung spielt da eine Rolle, wenn es einen Betriebsrat gibt. Aber auch, was ist denn die Grundlage davon, Homeoffice machen zu können? Es geht ja auch darum, muss ich einen abschließbaren Raum oder zumindest mal abschließbare Schränke zum Beispiel haben? Muss ich die Möglichkeit haben, dass ich auch nur an dem Computer, der irgendwie über VPN dann verbunden ist, in den Server vom Arbeitgeber, gibt es da konkret geregelte Grundlagen, was dann Homeoffice tatsächlich bedeutet?
Naja, da schwingen ja jetzt mehrere Dinge mit rein. Ne? Es ist natürlich schon schwierig, wenn ich von zu Hause aus arbeite und den Familiencomputer nutze, an dem auch die Kinder oder der Lebenspartner, die Lebenspartnerin halt eben sich anmeldet und arbeitet, womöglich mit der gleichen Kennung und dann dort auf Kundendaten oder andere Dinge des Arbeitgebers zugreifen kann. Ja, so, das darf natürlich überhaupt nicht sein. So, in der Regel ist es ja schon so, dass Arbeitgeber dann auch dafür sorgen, dass es via VPN, also ein virtuelles privates Netzwerk über den ein Tunnel, über den man sich ins Firmennetzwerk einwählt, man eine gesicherte Verbindung hat, das ist schon mal gut, ja, um dann halt eben dort auf zum Beispiel auf einer Serverfarm zu arbeiten oder ganz mit eigenständigen Programmen in der Cloud zu arbeiten. Ohne dass man dazu lizenzierte Software auf dem Rechner installiert haben muss. Das ist nämlich das nächste Problem. Ja. Mit was arbeite ich denn mit meinem Privatcomputer, wo ich jetzt eine lizenzierte Version von Word für mich privat drauf habe von Microsoft, um dann geschäftliche Briefe zu schreiben und diese entsprechend zu bearbeiten. Wird spannend, sehr spannend das Thema. Aber nein, ich muss im Endeffekt vom Arbeitgeber dieses Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann sollte es natürlich auch, wenn es ein Laptop ist, zum mobilen Arbeiten entsprechend eine Ausstattung geben, um, wenn ich zu Hause arbeiten will, auch zumindest mal einen großen Monitor zu haben, eine externe Tastatur oder halt auch für den Laptop einen entsprechenden Sichtschutz haben, damit halt eben im Café, wenn ich dort mal arbeite, niemand die Daten einsehen kann, die ich dort habe. So. Aber ansonsten gelten für die Ausstattung oder Einrichtung eines Arbeitsplatzes zu Hause, also der klassische Telearbeitsplatz, der klassische Homeoffice-Platz, wirklich gesetzliche Regularien, Arbeitsstättenverordnung gilt, das heißt, die Lichtanlage muss entsprechend sein, das heißt, der Bürostuhl muss entsprechend sein, der Schreibtisch muss höhenverstellbar sein, all die Dinge, die im Büro auch gelten, gelten dann auch zu Hause.
Okay, also das sind dann die Grundlagen, wenn das alles erfüllt ist, was wir hoffen und wovon wir vielleicht ausgehen können dann, das wäre ja natürlich sehr schön, geht es ja auch darum, was habe ich denn als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer für Rechte, also wann darf ich denn ins Homeoffice, jetzt mal unabhängig von Corona, das ist irgendwann wieder vorbei, es ist ja jetzt durchaus die Debatte drin, habe ich Recht auf Homeoffice ein-, zweimal die Woche oder sogar für immer, weil es eben die Gegebenheiten, die technischen dann eben doch vielleicht geben würde oder was, wie ist ja auch die Empfehlung da drüber?
Naja, es gibt halt durchaus Initiativen. Unser Bundesarbeitsminister ist ja ebenfalls wohl daran, ein, wie er sagt, Recht auf Homeoffice gesetzlich verankern zu wollen. Es gibt europäische Länder wie die Niederlande zum Beispiel, wo das schon verankert ist. Das ist halt ein bisschen schwierig.
Das funktioniert. Wie bewertest du das grundsätzlich?
Ja, es gibt einen sowohl als auch und natürlich gibt es Vorteile, aber es gibt halt eben auch Nachteile. So. Und klar ist, ich kann nicht jede Arbeit ins Homeoffice verlagern oder auch in mit mobiler Arbeit erledigen. Ja, es gibt halt eben bestimmte Dinge, die halt eben nur vor Ort passieren können. So, und letztendlich ist es entscheidend, dass, wenn es einen Betriebsrat gibt, dieser volle Mitbestimmung hat bei der Einrichtung sowohl von Homeoffice, Telearbeitsplätzen, aber auch bei der Einrichtung von mobiler Arbeit und bei der Ausstattung hierzu. So, und dann sollte entsprechend auch geregelt sein, wie oft man von unterwegs oder zu Hause arbeitet oder wie oft man halt im Büro ist. Übrigens, der Klassiker, auch ein sehr sperriger Begriff, ist halt dann der Begriff des alternierenden Teleheimarbeit. Mhm. Das heißt also, man ist abwechselnd ein oder zwei Tage die Woche zu Hause und drei Tage in der Woche im Büro oder umgekehrt. Mhm. Und ich glaube, die Dynamik bei uns ist jetzt insbesondere in das Thema der mobilen Arbeit gekommen, weil man gemerkt hat, dass man doch viele Arbeiten halt nicht mehr ortsgebunden im Büro erledigen muss, sondern auch mal die Dinge von zu Hause aus erledigen kann. Insbesondere dann, wenn man auch noch Familie oder Betreuungsaufgaben oder Pflegeaufgaben zu verrichten hat. Wobei ich davor warnen möchte, Homeoffice ist kein Lösungsmittel für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis, die uns die Corona-Krise gebracht hat, ja, in Bezug auch auf das Thema Homeschooling, dass es halt eben nicht funktioniert, dass ich links und rechts auf dem Knie ein Kind sitzen habe und den ganzen Tag über in irgendwelchen Videokonferenzen bin, wenn ich Betreuungsarbeit leisten muss. Ja? Und es ist halt eben auch keine Lösung, während der normalen Zeit, wo Kinder oder Pflegebedürftige betreut oder gepflegt werden müssen, ich dieses tue und den Rest abends halt eben meine Arbeitszeit noch dranhänge, denn auch das ist unproduktiv.
Also ich kann zusammenfassend sagen, dass im Prinzip das Homeoffice, das Heimarbeiten, ne, im Prinzip eigentlich bedeutet, dieselbe Zeit, die ich in der Firma arbeite, die verlagere ich im Grunde nur in meine privaten Räume. Aber ich muss im Prinzip genau den zeitlichen Umfang ableisten, den ich sonst auch im Unternehmen ableisten würde.
Genau.
Und was mich jetzt hier interessieren würde, mal ganz privat gefragt. Ich weiß ja, dass du, dass ihr bei Verdi ja auch viel ins Homeoffice geschickt wurde. Da gab es ja auch einen Pandemieplan. Ich hoffe, das kann man auch so
hier ja, klar,
Podcast natürlich. Auch ansprechen. Also da war, es wäre die sehr, sehr klar strukturiert gewesen an der Stelle, relativ schnell. Das heißt, du warst ja auch sehr viel zu Hause, fast durchgehend wochenlang. Ne? Genau. Und wir, bei uns war es so, wir sind weiterhin ins Büro arbeiten gegangen. Jetzt ist es die Frage, ich für mich persönlich war es zum Beispiel so, ich fand es immer ganz gut, wenn wir im Büro waren. Wir hatten aber jeder ein einzelnes. Wir sind nur ein kleines Team hier, konnten dann schnell abstimmen, wenn es um Sachen ging. Und für mich war das gut, immer nach Saarbrücken zu fahren ins Büro. Persönlich bin ich froh, dass ich das da gemacht habe. Aber ist es einfach nur eine Einstellungsfrage? Weil du hast jetzt ja quasi das Gegenteil gemacht, jetzt unabhängig davon, ob es freiwillig war oder nicht. Wie hast du das jetzt bei dir auch wahrgenommen? Und wie würdest du, wenn du es selbst entscheiden könntest, für dich handhaben?
Naja, ich muss natürlich jetzt dazu sagen, in dem, was ich bei Verdi tue, habe ich sowieso schon seit längerer Zeit das mobile Arbeiten, ohne dass
viel auf Dienstreisen.
Genau, auch, ja. Ohne dass halt ja. eben ich meinen Job in dem Sinn überhaupt nicht machen könnte. Das heißt, das Büro ist ein sicherer Hafen, der existiert, wo auch Material liegt und so weiter und wo ich ab und zu dann auch anzutreffen war. Auch das hat natürlich Corona verändert. Ne? So, aber ansonsten war ich halt eben viel unterwegs und dann arbeitet man halt eben auch irgendwo in dem Betrieb, den man betreut mit den mobilen Lösungen. Man arbeitet auch mal von zu Hause, ne? Dass man halt eben jetzt nicht unbedingt nach Saarbrücken fahren muss, sondern zwischen den Terminen oder abends oder nachmittags im Hotel, was weiß ich was. Also ohne dieses Mobile Work System wäre das überhaupt nicht möglich. Ja? So, jetzt hat natürlich die ausgerechnete Corona-Krise dafür gesorgt, dass das Mobile nicht mehr ganz so mobile war, ja, sondern dass ich halt wirklich stationär von zu Hause aus gearbeitet habe. So, dort habe ich aber auch einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz, weil ich halt eben öfter mal auch von zu Hause aus arbeite. Was einfach notwendig ist. Ne? Also sprich, ich habe einen großen Bildschirm, ich habe eine externe Tastatur, ich habe eine vernünftige Arbeitssituation mit Schreibtisch, ich sitze nicht am Küchentisch und nicht am Wohnzimmertisch oder ne, belästige andere mit mir im Haushalt wohnende Menschen damit, dass ich ständig halt eben da unterwegs bin, wo die Familie lebt. Ja? Und natürlich bringt das Vorteile. Also ich habe selten so viel in meinem Garten gearbeitet und habe selten so viel Sport gemacht wie genau in dieser Zeit, weil es einfach für mich eine Stunde Fahrzeit ist, die ich mir spare für den Heimweg. Ja? Und wenn ich dann halt mal oft um 16 Uhr, 16.30 Uhr oder um 17 Uhr Feierabend gemacht habe, dann war halt eben auch Feierabend. Mhm. Und dann hatte ich meist schon die Sportklamotten an, ja, oder auch die Schaffklamotte. Ja, um halt eben auch zu Hause was zu arbeiten. So. Und das ist halt eben der Vorteil. Ja. So. Der Nachteil ist, man braucht auch eine gewisse Selbstdisziplin. Die hatte ich vorher auch schon, ne? Wenn du halt eben merkst, abends klingelt das Handy nochmal, weil eine Nachricht reinkam, nicht mehr den Rechner, weil du ja das Equipment zu Hause hast, nochmal hochzufahren und dann das Ding zu beantworten, sondern zu sagen, nö, Feierabend ist Feierabend.
Das war bei uns tatsächlich das Problem, ne? Das haben wir ja festgestellt. Dadurch, dass wir nicht im Homeoffice waren, aber teilweise unsere Mitglieder, die Funktionäre, die Betriebsräte, die alle erstmal damit lernen mussten, dass der Tagesablauf sich ändert. Das heißt, 4, 5, 6 Telefonkonferenzen, Skype-Konferenzen am Tag. Ja, man kontaktiert man die Gewerkschaft ja abends, ne? Nach 20 Uhr, nach 22 Uhr. Also für uns war das auf einmal eine Flut von Arbeit, praktisch mit einer totalen Entgrenzung der Arbeitszeit, wo ich mir eigentlich wünsche, jetzt lasst uns bitte nach Corona mal drüber diskutieren. Wir brauchen auch für solche Vorkommnisse, wenn das nochmal vorkommt, auch Grundlagen. Da geht es schon darum, wie organisiere ich meine Arbeit. Eine Skype- oder Telefonkonferenz, die ist nicht damit getan, dass ich da eine Stunde vorm Rechner setze. Die muss ja auch nachbearbeitet werden. Das heißt, wie viele Termine kann ich am Tag überhaupt durchführen? Bis hin zu der Frage, wie soll ich denn mal Tarifverhandlungen dazu führen? Weil wir haben auch das Problem gehabt, dass wir uns einfach irgendwo gefragt haben, wie mache ich eine Tarifverhandlung, wenn meine Tarifkommission 400 Kilometer weit weg sitzt, der Arbeitgeber nochmal 600 Kilometer weit weg und du die Emotionen gar nicht mitkriegst. Das sind spannende neue Themen und ich glaube, wir dürfen jetzt nicht einen Fehler machen. Jetzt ein Jahr warten, 2 Jahre warten, sagen, das war eine Ausnahmesituation. Nee, wir brauchen jetzt dafür die Regeln, um dieses Arbeiten jetzt auch wirklich rechtssicher zu gestalten, aber auch so, dass wir am Ende des Tages sagen können, da kriege ich was raus, da habe ich ein Ergebnis und ich kann damit auch zufrieden sein. Ich mit Bauchschmerzen meine Skype- oder Zoom-Konferenz da verlassen.
Naja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn wir im Tarifverhandlungsmodus sind und in der Tarifauseinandersetzung, dann haben wir schon immer einen besonderen Modus gehabt. Und ich glaube, das Thema der Arbeitszeiten, der Spitz-auf-Knopf-Abrechnung könnte dann problematisch werden, sowieso. Ja, weil das ist halt eine ganz besondere Zeit für uns. So, aber auch wir haben das für uns im Fachbereich erlebt. Wir haben zum Beispiel mit der Telekom genau dann eine Tarifrunde gefahren und es lief halt genau so, wie du das beschrieben hast. Sondierungsgespräche nur über Videokonferenzen, die ganze Verhandlungskommission nur über Videokonferenz, die komplette Verhandlung mit dem Arbeitgeber in einer besonderen Situation. Und das ist halt schon eine ganz andere Nummer, als das in den persönlichen Runden zu machen, weil halt eben ganz viel der Emotionalität halt eben auch fehlt. Ja? Und ich glaube, für das System der Tarifverhandlungen ist das auch keine Lösung, die die Zukunft sozusagen tragfähig macht. So. Für viele andere Dinge muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es sehr sinnvoll, auf Reisen zu verzichten, wenn man die Dinge halt auch mal mit einer Videokonferenz machen kann. So, auch hier für mich persönlich gilt, also spätestens nach 2, 2,5 Stunden ist dann auch der Ofen aus. Weil das kostet unheimlich Kraft, das ist von der Konzentration her ganz was anderes, ja. Aber wenn ich mir dafür 4 Stunden, 5 Stunden Anreise spare, muss ich ganz ehrlich sagen, damit kann man arbeiten. Wenn ich dann noch entsprechende Kollaborationstools einsetze, mit denen ich auch vielleicht an Dokumenten arbeiten kann, mit denen ich auch an verschiedenen anderen Dingen zusammenarbeiten kann, dann ist das eine sinnvolle Ergänzung. Da sollten wir die Digitalisierung wirklich nutzen. So. Und deswegen müssen wir es regeln. Was viel, viel spannender ist, ist ja das Thema, was du angesprochen hast, für die Menschen da draußen, für die Beschäftigten, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das Thema der Regelung von Arbeitszeiten. Und da ist ja auch unser Bundesarbeitsminister in der Verpflichtung nach dem EU-Urteil aus dem letzten Jahr eine Regelung zu schaffen, dass der Paradigmenwechsel in Deutschland erfolgt. Nämlich, dass ich nicht mehr die nach 8 Stunden erfolgte Arbeitszeit dokumentieren muss, sondern dass ich die komplette Arbeitszeit dokumentieren muss. Und wir dann darüber sprechen müssen, was ist denn Arbeitszeit? Also wenn ich abends nochmal aufs Handy schaue und eine Mail lese und auch bearbeite, ist das dann schon Arbeitszeit? Ist das Zeit, die ich mir in meinem Zeitsystem tracke oder wo ich mir das Ganze nochmal aufschreibe? Das müssen wir beantworten, das müssen wir auch diskutieren. So. Und auch da wird es mit Sicherheit Menschen geben, die sagen, ich lasse jetzt mal 5 gerade sein, wie es heute auch schon ist, ja. Aber das trifft ja insbesondere die Menschen im Dienstleistungssektor. Im Industriesektor wird es kaum einen Beschäftigten treffen, der am Band arbeitet, weil der sich halt eben keine Arbeit mit nach Hause nimmt. So. Aber gerade im Dienstleistungssektor ist das halt eben ein Thema. Und wann bin ich denn dann erreichbar? Und Feierabend ist Feierabend. Da braucht es vielleicht auch eine neue Kultur, die dann auch vermittelt werden muss, zu sagen, so, Arbeitszeit ist erbracht, das Ding ist aus und damit bin ich nicht erreichbar.
Ja, Stichwort Erreichbarkeit, ne? Also wir haben in den letzten Jahren immer mehr dazugelernt und auch erleben müssen, dass Beschäftigte via WhatsApp mit ihrem Arbeitgeber diskutieren. Es gibt Arbeitsverträge, da wird auf WhatsApp als internes Kommunikationsmittel verwiesen.
Ja, das haben wir doch sogar, Arbeitsverträge des Grauens war das schon ja, ein Thema ja, letztens. Ja. Per WhatsApp Geltendmachung darf man machen.
Ja, das ist aber noch nicht die Krone dieser Schöpfung. Es geht ja noch weiter, dass in unseren Bereichen zum Beispiel Abmahnungen oder Kündigungen via WhatsApp verteilt werden oder sich ganze Beschäftigtengruppen selber dort erziehen nach dem Motto, wenn einer krank ist, dann hauen die anderen Kollegen mal schön drauf. Meine Frage aus Sicht der Beschäftigten. Wir als Gewerkschafter wissen, Achtung, das ist höchst umstritten, was da getrieben wird. Aber die Beschäftigten sagen immer wieder, ich muss meine Telefonnummer abgeben, ich muss ständig erreichbar sein. Die berichten über Schlafstörungen, weil nachts um 2 Uhr geht das Handy, da müssen sie drauf gucken. Das geht so weit, dass eine Frühschicht die Informationen der Nachtschicht via WhatsApp erhält. Das hat richtige gesundheitliche Auswirkungen, aber also einmal müssen die Beschäftigten das machen, aber wie siehst du das auch mit Hinblick auf Datenschutz? Weil ich gebe dort ja auch persönliche Daten preis, die würde ich noch nicht mal meinem Nachbarn sagen.
Naja, also das sind auch wieder verschiedene Ebenen. Zum einen, niemand muss always on sein. Niemand muss 24 Stunden erreichbar sein. Das ist erstmal Fakt. Ich muss erreichbar sein in der Zeit, wo ich meine Arbeitsleistung zu erbringen habe, ne, auch so auch im Homeoffice zum Beispiel, oder wenn ich Bereitschaftsdienst habe, das ist vollkommen klar. Darüber hinaus muss ich nicht erreichbar sein. Und da muss ich mir die Frage stellen, ob mein Arbeitgeber tatsächlich meine Handynummer braucht. Und wenn ich ein dienstliches Endgerät oder Mobilfunkkarte zur Verfügung gestellt bekomme, dann kann ich das ausschalten, ganz ohne Probleme, wenn meine Arbeitszeit erbracht ist und zu Ende ist. Und dann brauche ich halt eben auch nicht erreichbar zu sein. So, und ganz ehrlich, also ich bin ja wirklich sehr gut erreichbar, auch über verschiedene Kanäle, aber nachts ist das nicht möglich, weil ich da einfach erstens mal das Smartphone überhaupt nicht in meiner Nähe habe und zweitens mal im Flugmodus betreibe, sodass also auch nachts keine Erreichbarkeit möglich wäre. Und das ist halt eben auch etwas, eine neue Kultur, die wir vielleicht erlernen müssen, zu sagen, so abschalten. Also, ne, ich bin, vielleicht erinnerst du dich noch an Peter Lustig, der das auch immer wieder gesagt hat bei Löwenzahn, ne, irgendwann auch mal abschalten. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, zu sagen, ich bin halt eben nicht erreichbar. Die solche WhatsApp ist ein ganz anderes Problem, weil ich auch das kenne aus dem aus meinem Arbeitsbezug, weil auch hier in unserem Organisationsbereich ganze Dienstgruppen sich über Dienstpläne über WhatsApp organisieren. So, das finde ich datenschutztechnisch ein riesiges Problem, weil damit betriebsinterne Daten extern gehen. Das hat da überhaupt nichts verloren, gar nichts. Also auch wenn man es schön tun kann, das geht nicht. Und zweitens ist halt eben damit auch diese permanente, das Gefühl, muss ich dazu sagen, das Gefühl der permanenten Erreichbarkeit halt eben gegeben. Und da müssen wir einfach einhaken, zu sagen, nein, das brauche ich nicht. Ich habe für jeden Arbeit auf Abruf Voraussetzung, dass ich mindestens 2 Tage vorher, 1 Tag vorher Regelungen habe, die bedeuten, ich muss wissen, wann mein Einsatz läuft. Und plötzlich, nur weil ich einen Messenger-Dienst auf meinem Handy installiert habe, über den ich die Kommunikation einfach machen kann, fallen all diese Regelungen weg und ich kriege des Nächtens, halt darüber einen Einsatzbefehl, in Anführungszeichen, wann ich am nächsten Morgen statt um 8, um 7 Uhr zur Schicht erscheinen soll. Also, Freunde, so funktioniert das nicht. Und da müssen wir vielleicht auch selbst uns an die Nase packen, unsere Kolleginnen und Kollegen erziehen, aber auch den Arbeitgeber erziehen und sagen, nö, so läuft's nicht.
Ich finde es ja ganz spannend, dass manche Arbeitgeber, zum Beispiel Bäckerei, Filialbetriebe, dann sagen, na, ich will das ja gar nicht, die machen das ja automatisch und von sich aus, aber er duldet das dann, der Arbeitgeber, und dann ist er für mich aus meiner Sicht auch schon wieder eine Haftung, da diese Dinge zu unterbinden.
An der Stelle muss man einfach nochmal dazu sagen, dass viele Arbeitgeber Dinge einfach dulden und nichts dagegen tun. Zum Beispiel kein Zeiterfassungssystem einführen. Ja, aber wenn sie das tun, heißt das, dass die Zeiten, die die Arbeitnehmer sich aufschreiben, vom Arbeitgeber akzeptiert werden müssen. Auch dazu gibt es mittlerweile LAG-Urteile, die ganz klar aussagen, gibt der Arbeitgeber kein Zeiterfassungssystem vor, gelten die Zeiten, die der Arbeitnehmer aufschreibt. Und mal ganz ehrlich, wenn ein Arbeitgeber es duldet, dass via WhatsApp in der Freizeit Dienstpläne oder Ähnliches geregelt werden, dann bin ich immer gespannt darauf, dass mal ein Beschäftigter den Arsch in der Hose hat und sagt, so, und das sind jetzt mal 15 Minuten, die ich mir als Arbeitszeit aufschreibe und die geltend macht. Und ich bin fest davon überzeugt, ohne dass ich Arbeitsrichter bin, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Ding gut ausgehen würde. Und dann bin ich mal gespannt, inwieweit die Arbeitgeber sagen würden, ach, geht mich ja alles nichts an. Denn dann zahlen sie genau dafür.
Okay, sehr spannend. Jetzt ist das ein Thema, das ist damit verwoben, auch mit WhatsApp, du hast es schon angesprochen, auch das Thema Datenschutz. Wir haben seit paar Monaten sanktionswirksame Datenschutzgrundverordnung. wie auch immer.
Ein paar Monate
ist schon länger, schon länger.
Seit 2016, ja. Die seit 2018 in Kraft getreten ist.
Alter, ja. 2 Jahre jetzt in Kraft getreten, ja. Genau. Da war ja eine große Panik, als auf einmal, huch, die tritt jetzt in Kraft. Das kam ja so unerwartet für ganz viele Unternehmen, aber auch Organisationen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht uns an der DSGVO entlang hangeln. Ich glaube, vielleicht eher pragmatisch mal die Frage. Zwei Fragen vielleicht. Einmal, wie sieht's aus mit datenschutzkonformem Videoconferencing? Wir haben mal in einem anderen Kontext mal drüber geredet vor ein paar Wochen. Ich glaube, das ist für die Leute ganz spannend. Also ich habe mittlerweile, die eine Organisation hat WebEx, die andere hat Zoom, dann gibt's noch Skype und viele, viele weitere. Worauf muss man denn da achten, wenn man datenschutzkonform arbeiten möchte? Und die zweite Frage direkt dahinter, ist es überhaupt möglich in der jetzigen Form und nachprüfbar, dass es wirklich datenschutzkonform entsprechend einer DSGVO ist? Ich glaube, das mal so als erste Frage nochmal, weil ich glaube, das interessiert auch die Leute. Man hat ja verschiedene Funktionalitäten. Zoom hat zum Beispiel eine super Funktionalität, aber ist ja in der Öffentlichkeit auch viel in die Kritik geraten. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen auf den aktuellsten Stand bringen.
Hui.
Ich glaube, das ist schon wichtig für die Leute, interessant, weil ich werde auch oft gefragt, ja. Wie sieht's da aus?
Ja, und auch da, glaube ich, muss man nochmal unterscheiden, wie ich da jetzt unterwegs bin. Letztendlich, wenn ich als Privatperson unterwegs bin, um im familiären Kreis via Videokonferenz mit meinen Familienmitgliedern oder mit Freunden zu chatten, man sollte immer auf den Datenschutz achten. Aber ganz ehrlich, wir reden über praktikable Lösungen und über Pragmatismus. Und dann ist es mir leider im privaten Bereich relativ egal, ob der Server, über den die Verbindung jetzt läuft, in den USA steht, in Europa steht, weil nur da gilt dann auch die Datenschutzgrundverordnung, oder sonst wo, oder in Deutschland. Ja. So, und dann ist die Frage, wie läuft das Ganze? Also, wenn wir beide miteinander chatten, Tobias, via FaceTime, ja, ist das Ding Ende zu Ende verschlüsselt, da kann im Endeffekt kaum was passieren. So. Und das ist auch datentechnisch relativ unproblematisch, weil diese Verschlüsselung funktioniert. So, sobald der Markt jetzt mit dazukommt, wird das schon schwierig, ja, weil ich dann einen sehr hohen technischen Aufwand brauche, um diese wirklich Ende zu Ende Verschlüsselung hinzukriegen. So. Bei den ganzen kostenfreien, und das ist ja immer das Entscheidende, wir sind nicht bereit dafür, ne, Geld zu bezahlen, Programmen funktioniert das halt eben nicht. So, wenn mich jetzt ein Therapeut fragen würde, für ein Einzelgespräch eine datenschutzkonforme Lösung zu haben, würde ich immer sagen, nutz FaceTime, weil dann hast du eine sichere Kommunikation, oder nimm Threema als Messenger, der ebenfalls sicher, auch wenn die Daten in der Schweiz laufen, oder halt eben Signal zum Beispiel, auch da sind die Daten sicher, weil End-to-End-Verschlüsselung, wenn ich mit zwei Leuten unterwegs bin. So, wenn es aber darum geht, dass ich zum Beispiel jetzt eine Therapiegruppensitzung zu leiten hätte mit einer entsprechenden Videokonferenzmöglichkeit, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Denn dann habe ich schon ein Datenschutzproblem. Das wird halt eben da kaum funktionieren. Übrigens ist das auch ein großes Thema im Bereich der Mitbestimmung. Der Paragraph 129 Betriebsverfassungsgesetz wurde ja temporär dazu geschaffen, dass auch Betriebsräte jetzt virtuell tagen können. Und ganz ehrlich, ich weiß halt eben nie, wer auf der anderen Seite der Kamera steht und dem Betriebsrat die Knarre ins Gesicht hält, ja, um bei der Abstimmung so oder so abzustimmen. Das ist sehr drastisch ausgedrückt, aber ne, das ist halt immer das Problem, und da sind wir nicht beim Datenschutz.
Oder viel schlimmer, ne, sich noch einwählt vielleicht in die Konferenz, oder sagt, die Kamera bleibt aus und steht hinten dran. Das haben wir auch schon erlebt, dass Arbeitgeber sich weigern, eine Kamera anzumachen.
Genau.
Weil sie angeblich keine haben. Ne?
Ja, ja, genau. Also ne, das ist halt eben mit ein Problem. Aber wenn es darum geht, dass ich halt eben auch im Verein, im Jugendverband, in meiner gewerkschaftlichen Ortsgruppe, was weiß ich was, eine Sitzung habe, um da gemeinsam Dinge zu diskutieren, dann glaube ich, sind die Angebote pragmatisch und auch praktisch nutzbar. das Thema Datenschutz rutscht leider dann an die zweite Stelle. Ja, aber auch die Kritik an einzelnen Unternehmen wie jetzt Zoom, fand ich, war ein bisschen hochgebauscht. Die haben relativ schnell reagiert, gerade Zoom. Ja, es gibt halt eben auch andere Anbieter und da funktioniert das. Und ich muss mir immer angucken, was will ich denn? Ja, und Jitsi Meet zum Beispiel ist etwas, was halt eben sehr gut funktioniert, auch deswegen, weil ich es anonym nutzen kann, weil ich da keine Anmeldedaten brauche, weil ich da keine entsprechenden Probleme habe, das zu machen. Ja, also von daher es kommt immer auf den Einzelfall an und da muss ich mir halt angucken, was passiert.
Okay. Ja, ich glaube, das war jetzt mal ein spannender Ritt durch mobiles Arbeiten, Homeoffice, Datenschutz, Videoconferencing, alles, was durch Corona erst so richtig ins Laufen kam. Viele, die bisher noch gar nichts damit zu tun hatten. Also erstmal hierfür vielen, vielen Dank, lieber Holger. Wie gesagt, wir haben schon im Vorfeld noch ein paar andere Sachen besprochen. Ich glaube, da sind auch Themen dabei, die man durchaus mal nochmal mit anbringen kann. Aber ich glaube, heute zu dem Thema sind wir da schon mal ganz gut vorangekommen.
Für mich im Prinzip das Fazit, ne, vieles ist jetzt möglich geworden, aber noch lange nicht alles ist erlaubt und rechtlich so einfach geregelt. Von daher, Holger, ich werde gleich mal gucken, was Verdi dazu veröffentlicht hat. Rheinland-Pfalz, Saarland, ne? Und da hast du uns einiges dargelassen. Das werden wir dann auch verlinken, denke ich, dass die Zuhörer sich hier auch nochmal breit informieren können.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und die Einladung. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur nochmal sagen, wer sich näher mit den Themen auch beschäftigen will, guckt nochmal in die Links. Da gibt's einige Tipps, die man verwenden kann, die man auch befolgen kann. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis demnächst. Ich würde mal ein virenfreies Wochenende wünschen.
Bleibt gesund. Ja, also vielen Dank. Und wie immer noch zum Abschluss, folgt dem kleinen Arbeiter auf Facebook, Instagram und Twitter. Wir sind für euch da. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Es wird fleißig gefragt. mail@derkleinearbeiter.de, www.derkleinearbeiter.de. Ihr findet uns auf allen Kanälen. Und die Links, wie gesagt, in den Shownotes. Wir sagen bis dann und wir hören voneinander.
Ciao.
Tschüss.